Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack.
Du willst auch zu sehen und nicht nur zu hören? Diese Folge kannst du dir auch bei YouTube ansehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, heute habe ich den lieben Erik zu Gast. Herzlich willkommen, Erik.
Hallo, freut mich, Conny. Danke.
Ja, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist, weil wir kennen uns ja sogar schon persönlich und das schon einige Jährchen, sage ich mal, auch wenn uns ein paar hunderte Kilometer trennen. Aber das ist ja manchmal nicht das Problem. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist und nicht nur deine Geschichte erzählen wirst, sondern auch über den Grad der Behinderung etwas sprechen wirst, den du ja auch hast. Du wirst ja noch mehr dazu sagen. Aber es gab ja eine Podcast-Folge, die wirklich sehr großen Anklang gefunden hat. Mit der lieben Katharina war das zum Thema Grad der Behinderung in Österreich. Und auch wenn es sehr ähnlich ist, ist ja, wie wir wissen, sind die Systeme nicht überall komplett ident. Und deswegen, weil du da ja echt schon so ein kleiner Mini-Experte der geworden bist über die Jahre, freut es mich riesig, dass du da einfach dein Wissen auch jetzt hier im Podcast weitergibst. Bevor wir da jetzt aber so richtig reinstarten, Erik, willst du dich selber vielleicht mal ganz kurz vorstellen und dann kannst du gerne auch schon beginnen, wie denn so deine Reise begonnen hat.
Ja, das mache ich gern, Conny. Ja, du hast recht, wir hatten uns persönlich schon kennengelernt. Ich glaube, das war das erste Mal, als du in Bad Supernheim warst und das ist ja eigentlich mein Heimatbundesland und da kam ich dich mal besuchen und ansonsten haben wir uns auf den Skoliosentreffen auch schon live gesehen.
Genau, genau.
Ja, zu meiner Person. Ich bin der Erik. Ich wohne im Rheinland-Pfalz, im schönen Baumholder. Das ist ganz nah an der Grenze zum Saarland. Ich bin verheiratet. Ich bin 58 Jahre alt. Wir haben eine wundervolle Tochter, die ist aber schon lange aus dem Haus ausgezogen, sodass ich jetzt das Leben mit meiner Frau hier in Baumholder genießen darf. Wir sind beide noch berufstätig. Und was soll ich zu meiner Geschichte beginnen?
Genau, beginnen wir ganz am Anfang.
Genau. Also als Jugendlicher hatte ich schon Rückenprobleme. Das schicke ich mal voraus. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das genau anfing. Aber ich weiß, dass ich als junger Jugendlicher schon immer in orthopädischer Behandlung war und damals so Dinge gemacht wurden wie mit den Füßen auf den Schrägtisch aufgehängt und solche Dinge. Ja, also ich hatte immer schon Rückenprobleme. Woher das kommt, die Frage ist manchmal müßig. Der eine hat abstehende Ohren, der andere hat eine schiefe Nase und ein anderer hat vielleicht schwache Knochen oder Bindegewebe und was da alles dazu gehört. Nichtsdestotrotz habe ich eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Ich habe Maler gelernt. Wir hatten zu Hause selbst ein Malergeschäft. Habe aber nicht beim Papa gelernt, sondern extra außerhalb.
Also sich etwas aus dem Nest herausbuxiert.
Auf alle Fälle, weil sonst ist man teilweise tagsüber der Azubi und abends der Sohn und trotzdem geht die Arbeit weiter. Und deshalb haben wir das außerhalb gemacht. Ja, nach meiner Malerausbildung kam der Wehrdienst, danach auch als Maler gearbeitet. Ich habe dann noch den Handwerksmeister gemacht. Und immer noch im Beruf gearbeitet und zu der Zeit, also die Ausbildung war in den Ende 80er Jahren, hat man auch nicht so auf körpergerechtes Arbeiten, Tragen und Heben geachtet. Ich sage nur ein Beispiel, der Sack Zement hat damals 50 Kilo gewogen, die sind heute nur noch halb so schwer. Ne? Mhm. Und so hat man auch einfach, naja, man war ein junger Mann und stark und hat dann nicht so drauf geachtet.
Und Erik, wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst, weil du jetzt auch meintest, der Rücken war eigentlich immer präsent. War der präsent, weil schon irgendwas diagnostiziert wurde? Oder nur, weil du auch selber bemerkt hast, dass quasi was nicht so richtig ist, auch mit Beschwerden und so weiter und deswegen eben Therapie auch dabei war?
Kann ich jetzt tatsächlich nicht genau sagen, ob da schon eine Diagnose feststand. Ich glaube es fast nicht. Es waren immer Schmerzsymptome. Mhm. Ne? So würde ich es mal beschreiben. Aber ist so lange her, die Erinnerung verblasst dann auch. Mhm. Ja, auf jeden Fall wurden die Rückenbeschwerden, ich sag mal Schmerzen, nicht besser. Und ich konnte irgendwann nicht mehr meine Zukunft im Handwerk sehen. Hat dann schon parallel angefangen, bei uns vor Ort an der Berufsschule nebenberuflich als Lehrkraft zu arbeiten. Das ist bei uns in Rheinland-Pfalz möglich. Wenn man einen Handwerksmeister hat, darf man bis zu, ich glaube, 6 oder 8 Stunden nebenberuflich unterrichten, natürlich nur in seinem Fach. Ich habe also dort dann die Maler-Azubis unterrichtet in der Fachkunde. Das war auch gut. Man war dann einen Tag nicht mehr körperlich aktiv, sondern anderweitig. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass es hieß, willst du nicht ganz Lehre machen? Ja, und ja, ich habe mich beworben, ich habe eine Stelle bekommen und bin so nach fast 20 Jahren auf dem Bauarbeiten sozusagen dann in den Schuldienst gewechselt. Wurde auch noch verbeamtet, trotz schon gesundheitlicher Einschränkungen. Da bin ich auch froh drüber. Um jetzt die berufliche wieder so abzuschließen, bin dann insgesamt fast 25 Jahre im Schuldienst gewesen. Nach einer pädagogischen Ausbildung ist man dann bei uns, nennt sich das Fachpraxislehrer. Also in der Werkstatt unterrichtet man junge Leute im Bereich Farbe und Raumgestalten. So. Die Schülerschaft wurde und wird nicht einfacher. Ich sah da jetzt auch nicht mehr so meine Zukunft bis zur Pension und hatte jetzt die Möglichkeit, als Schwerbehindertenvertreter offiziell freigestellt zu werden vom Unterricht und bin dann also sozusagen jetzt hauptberuflich Schwerbehindertenvertretung in der Personalvertretung bei uns auf Landesebene und vertrete so gut 200 schwerbehinderte Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz.
Also an
Was
alle
was?
Podcast-Zuhörerinnen, wir sitzen an der Quelle der guten Informationen.
Ja,
Super.
muss ich schon ein bisschen einschränken, weil tatsächlich mein Schwerpunkt ist dann mehr auf dem Beamtentum und das natürlich auch nur in Rheinland-Pfalz. Wir haben den Föderalismus, alle Länder kochen da ihr eigenes Süppchen. Ja. Noch ergänzend zu der beruflichen Vita, wie die Beschwerden so schlimm wurde, hatte ich auch noch eine Umschulung gemacht oder eine Weiterbildung, wie man es nennen will. Ich habe noch den Betriebswirt des Handwerks angehängt, in dem Gedanken, dass man, wenn man nicht mehr körperlich arbeitet, irgendwo als Geschäftsführer so angestellt werden könnte. Aber es hat sich anders ergeben und da bin ich auch ganz froh drum. Und ja, so werde ich jetzt meine Jährchen noch rumbekommen bis zur Pension.
Absolut. Und dabei glaube ich, richtig, richtig vielen Menschen auch helfen. Du hast jetzt be beschrieben, ja, auch mit den Beschwerden, als die immer stärker wurden. Nimm uns da mal so ein bisschen, sag ich mal, mehr ins Detail auch mit gerne auf deine Reise. Was hast du gespürt? Also nach einem Arbeitstag oder kamen diese Beschwerden so in Wellen? War das immer gleichmäßig dann schon irgendwann so chronisch da?
Ja, ich würde schon sagen, die waren letztendlich chronisch. Das waren natürlich belastungsabhängige Schmerzen. Als Handwerker schafft man einfach viel körperlich. Nebenher auch noch immer Altbauten renoviert und gemacht und eigene Dinge, Projekte durchgezogen und so war das einfach immer mehr geworden. Es hat sich eine Schmerztherapie angeschlossen mit richtig heftigen Schmerzmitteln. Auch das hat keine durchgreifende Änderung gebracht. Die Nebenwirkungen waren dann später so groß, dass ich da absetzen musste. Das war tatsächlich wie ein Drogenentzug, glaube ich. Ohne dass ich das kenne, aber so stelle ich mir einen Drogenentzug vor. Ja. Und alle möglichen konservativen Maßnahmen gemacht. Ich war regelmäßig in Rückenrehas. Ich glaube, bin schon in der 10. oder 12. Rehas, die ich schon hinter mir habe. Immer Physiotherapie gemacht und so weiter und so fort.
Und weißt du noch, also wann hast du dich denn dann auf die Suche auch nach einer Diagnose begeben?
Das hat sich so im Laufe der Zeit ergeben. Es wurden dann natürlich auch bildgebende Verfahren gemacht. Dann wurde ein Kleidwirbel festgestellt in L5, S1. Später kam ein massiver Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hinzu. Der wurde auch operiert, da war ein sogenannter freier Sequester. Also das ist das, wenn die Bandscheibe tatsächlich komplett rausgequollen ist und auf den Nerven drückt, wurde dann operiert. Das war in der Etage C67. Das war dann auch tatsächlich gut. Ja, und so kam eins zum anderen. Mittlerweile sind zum Beispiel von der Halswirbelsäule die 7 Wirbel umfasst, 5 so degenerativ verändert, dass dort auch die Bandscheiben vorgewölbt sind, Randzacken sich gebildet haben und so. Also ich habe mit der Halswirbelsäule Probleme, auch in der Brustwirbelsäule immer mal wieder Verspannungen. In der LWS, der besagte Gleitwirbel, L5S1 ist versteift worden vor 20 Jahren. Das ist auch dann gut. Seitdem sind die Ausstrahlungen in Beinen und so weiter weg. Und daher bin ich da gut aufgestellt. Letztendlich kam dann irgendwann mal eine Diagnose, dass ich wohl als Kind oder Jugendlicher einen Scheuermann hatte. So, und der Rundrücken ist dann nicht sehr groß und jetzt so mit Korsett und entsprechender Therapie so im Griff, dass man es eigentlich nicht sieht.
Ja, genau. Du sprichst nämlich schon an, dass du auch ein Erwachsenen-Korsett trägst. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht so bewandelt sind, was ist denn Scheuermann? Wir reden hier jetzt quasi nicht von einer Skoliose, sondern wir reden von einer Hyperkyphose, also sprich einem, ich sage jetzt mal, Rundrücken in der Brustwirbelsäule, der hier beim Erik diagnostiziert wurde. Und wenn du das jetzt so zeitlich, sage ich jetzt einmal, auch einordnest, du hast uns auch von den Schmerzmitteln jetzt beschrieben und von deiner Therapie. Wann war denn da so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt, oder wann wurde dir überhaupt angeboten, so hey, man könnte ja hier auch mal ein Korsett probieren?
Ja, das war eigentlich zeitgleich mit der Diagnose und dem Gedanken an die Versteifung des Gleitwirbels. Da war ein sogenanntes probatorisches Gipskorsett angelegt worden. Das war ein Gipskorsett, fest am Körper, ich glaube für 14 Tage oder 3 Wochen, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und das sollte im Prinzip simulieren, zum einen die Versteifung und zum anderen, ich sag's mal so, die Ruhigstellung der Wirbelsäule etwas simulieren und wie dann die Schmerzen sich verhalten. Und darunter war es deutlich besser. Und danach wurde später angefangen mit den typischen Bob-Praises, die konfektionierte Tupperware, sag ich mal, die eigentlich nur so ein bisschen mit dem Föhn angepasst war. Ja, gut, das ist nicht zu vergleichen mit einem maßgefertigten Korsett. Aber danke, Conny, für deine Klarstellung. Ja, ich habe keine Skoliose, das ist eher eine Kyphose, wie du beschrieben hast, mit Rundrügel und ja, den Hohlkreuzartigen im Wirbelsäulenbereich.
Okay, und bei diesen Tests, sag ich mal, oder auch 0815 Orthesen, hat man quasi schon gemerkt, das verschafft dir Linderung, so dass ich es rausbringe, das geht in die richtige Richtung.
So sieht es aus, ja, genau.
Okay, und wann bist du dann geswitcht auf wirklich ein angepasstes Korsett an dich?
Das war vor etwa 21, 22 Jahren.
So, das muss ich jetzt hier mal ganz kurz festhalten, ja, weil für viele ist ja das Thema Erwachsenenkorsett etwas ganz was Neues. Und die sagen, das ist jetzt vielleicht so ein Trend, ja, dass sich auch gerade, wenn man jetzt an die Skoliose-Betroffenen denkt, so, na, die klammern sich vielleicht noch an irgendwas an. Und das finde ich ganz spannend, dass es ja eben ganz viele Betroffene auch gibt, die den Weg schon seit Jahrzehnten gehen und für die das absolut nichts Neues ist. Und folglich gibt es natürlich auch Orthopädie-Techniker, die das schon seit Jahrzehnten machen und für die das auch absolut nichts Neues ist. Ja?
Genau.
Wie war denn da so die, sag ich mal, Eingewöhnungsphase, so die ersten, kannst du dich da noch erinnern dran, an die ersten Tage, Wochen und wie sich das so entwickelt hat über die Zeit?
Ja, das ist jetzt schwierig. Du hast wahrscheinlich viele Kunden und Patienten, die ein Skoliose-Korsett tragen müssen in Jugendzeiten. So, und das möchte ich tatsächlich unterstreichen. Als Erwachsener haben wir ja wirklich die Freiheit zu sagen, ich trag's oder ich trag's nicht. Und da es bei mir nicht auf eine Korrektur ankommt, das Schöne ist, die geht damit einher. Das ist wunderbar. Die Gradzahlen haben sich verbessert. Also ich bin, wenn ich das gerade hier einfügen darf, gestartet bei knappen 60 und bin jetzt deutlich unter 50 Grad. Ne? Also eigentlich keine Kyphose mehr
ja,
in dem
das ist
Sinn.
Ja, ne? Genau, weil das muss man jetzt auch wieder ergänzend sagen. Wir haben jetzt nicht wie bei der Skoliose, ist ja quasi 0 Grad keine Skoliose oder 0 bis 10 Grad, ja, keine Skoliose. Aber bei der Kyphose, wenn wir hier von einem Winkel sprechen, soll ja jeder Mensch eine natürliche, sage ich mal, Art an Rundrücken haben, nur halt eben nicht zu ausgeprägt. Das heißt, da sind wir ja beim, ich glaube, was sind die Normwerte? 45 Grad, das ist ja alles dann voll in Ordnung. Wow, das heißt, du schaffst das quasi in den Normbereich damit.
Ja,
Wow. Und
Über
sind
Jahre, muss man tatsächlich
über
sagen.
Jahre, genau,
Über Jahre.
keine Frage, aber allein das scheint ja für viele unmöglich und das im Erwachsenenalter. Also Gratulation auf jeden Fall zu
Damit.
deinem Durchhaltevermögen, ja, diesen Weg natürlich auch immer weiterzugehen und dann aber auch die Lorbeeren dafür ernten zu können, umso schöner. Sind die Werte jetzt im Korsett oder außerhalb des Korsetts?
Also gemessen werden die, wenn ein Kontrollröntgen ansteht, immer nach einigen Tagen korsettfreier Zeit.
Wow,
Ja.
wow. Das heißt,
Im
dein
Korsett.
Körper kann es stabilisieren.
Ja, um auf
Krass.
deine Frage zurückzukommen, wie das mit der Eingewöhnung war. Ich war bei darf man hier die Korsettproduzenten
Du
nennen?
darfst den Korsettbauer nennen. Du kannst ihn grüßen lassen.
Ja, also ich habe mit Ramoni gestartet, in Stuttgart, bekanntes Orthopädie-Technikerhaus, spezialisiert, denke ich, auf Korsette. Letztendlich war mal über die Jahre natürlich die Fahrerei relativ weit. Und ich habe vorhin schon erwähnt, Sobernheim ist um die Ecke sozusagen. Habe dann dort auch die Korsettbauer versucht, dort während der ganzen Jahre auch zwei verschiedene dort gewesen. Wer sich ein bisschen mit der Materie auskennt, kennt die Verflechtigungen dort. Bin aber letztendlich nochmal bei Ramuni gelandet, weil mir persönlich die Korsette besser gefallen. Jetzt nicht vom Aussehen her, sondern einfach von der Wirkweise und der Bauart und der Machart. Und nehme jetzt auch mindestens einmal jährlich die Fahrt von etwa 300 Kilometer nach Stuttgart auf mich und bin dort sehr zufrieden. Das muss, denke ich, auch jeder für sich selbst herausfinden, was für ihn am besten geht, was für den eigenen Körper am besten geht und da auch auf sich und seinen eigenen Körper hören, denke ich. Das ist ganz
Absolut,
wichtig.
genau, ja. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der Möglichkeiten. Ich sehe das ähnlich wie du. Du weißt ja, ich fliege immer nach Berlin, dreimal im Jahr extra dafür. Und das kann natürlich auch nicht jeder, wenn man jetzt vielleicht gerade Kinder hat und so weiter und so fort. Aber es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, wenn man den Weg angeht, mit wem geht man es an und ist es nicht vielleicht eben manchmal auch gut, diesen weiten Fahrtweg oftmals dann in Kauf zu nehmen. Erik, wie lang trägst du dein Korsett jetzt am Tag ungefähr?
Ich trage mein Korsett nach Schmerzen und wenn ich zum Beispiel nichts Körperschweres mache, komme ich auch Tage ohne Korsett aus. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Leistenbruch-OP. Jetzt hatte ich schon 14 Tage kein Korsett an, aber ich habe ja auch nichts Schweres gewogen, weil man es nicht darf und habe mich körperlich nicht angestrengt. Dann komme ich tatsächlich auch, zum Beispiel in Urlaub, ist, ziehe ich auch ein Korsett nicht an, ne? Wenn ich irgendwo Strandurlaub bin. Nehme ich es gar nicht mit. Nochmal, um auf die Eingewöhnungsfrage zu kommen, die hatte ich noch nicht so ganz beantwortet, glaube ich. Die war für mich nicht schlimm, weil ich hier selbst wählen konnte. Hat es mir zu weh getan, habe ich ausgezogen, ne? Und vielleicht später nochmal versucht. Aber ich bin immer dran geblieben, kann mittlerweile auch problemlos die ganze Nacht im Korsett schlafen. Und ich möchte noch erwähnen, dass die letzten drei Korsetts ein Halsteil haben. Wenn die Halswirbelsäule viel Probleme macht, schlafe ich sogar mit Halsteil und das fast die ganze Nacht durch. Und dann bin ich tatsächlich morgens so entlastet, gestreckt und nicht nachts unwillkürlich in eine falsche Haltung geraten, dass mir das gut bekommt und ich problemlos über den Tag komme.
Wow. Erik, wenn du das zu deinem 20, 30-jährigen Ich erzählt hättest, dass du da etwas gefunden hast, was dich sogar, wie du jetzt auch sagst, zum Beispiel 14 Tage, auch wenn du es nicht trägst, schmerzfrei herumlaufen lässt. Wohlgemerkt halt eben jetzt auch nicht viel Belastung wegen der OP, aber trotzdem, dass es möglich ist, auf Urlaub zu fahren, keine Beschwerden zu haben, etc. Was hätte das 30-jährige Ich zu dir gesagt?
Oh, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Also in der Zeit damals hat man ja wirklich vieles versucht, ne? Aber durch Zufall, ich kann gar nicht mehr sagen, wie man auf Korsett kam, außer wie eben beschrieben mit dem Gipskorsett und so weiter. Aber es ist tatsächlich ein gangbarer Weg und vor einer OP auf jeden Fall, in meiner Meinung, sollte man jede konservative Therapie, die es gibt, ausschöpfen und ausprobieren zumindest. Natürlich mit allen Dingen, die man dann mit Krankenkasse und so weiter zu tun hat. Ich kann das gerade noch erwähnen. Also ich war früher natürlich gesetzlich versichert. Muss sagen, hatte ich auch da keine Probleme. Mittlerweile bin ich privat versichert. Das ist eher problematisch, ne? Sowohl einen Reha-Platz zu bekommen, als auch ein Korsett. Mittlerweile geht's, aber am Anfang war es schon Arbeit mit Gutachten und so weiter. Aber wir wissen, was die Dinger kosten, und ja, man
Ja,
will natürlich ja nicht
absolut.
unnötig die Krankenkassen belasten.
Ja. Aber wenn ich so zusammenfassen müsste, würdest du mir recht geben in der Aussage, dass das Korsett, dieses korrigierende Korsett, schon so ein bisschen wie das fehlende Puzzlestück in deinen ganzen Maßnahmen war?
Auf alle Fälle. Nicht nur das Fehlende, sondern das Endgültige hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber das Zielführendste. Ne?
Ja. Ach schön, Erik, es freut mich so sehr, vor allem, was ich nicht gewusst habe, und da haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht so intensiv drüber unterhalten, wie viele einfach auf Jahre der Beschwerden und Schmerzen und Dinge ausprobieren, du hinter dir hast. Und ich glaube, das können ganz, ganz viele, egal ob das jetzt Hyperkyphose ist, ob das jetzt Skoliose ist, nachvollziehen, dass man manchmal an diesem Punkt steht und sich denkt, so, boah, ich habe schon so viel probiert. Ich habe schon so viel ausprobiert und habe nicht aufgegeben und so weiter. Und vielleicht fehlt halt eben nur noch ein Impuls, der mir irgendwo fehlt, und dann auf einmal geht's auf.
Ja, da hast du recht.
Ja, also an alle da draußen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind, ich hoffe, ihr nehmt da Eriks Geschichte jetzt so mit und motivierend mit, dass es manchmal nur, weil etwas lange Zeit so war, nicht immer so bleiben muss.
So sieht's aus.
Schön.
Absolut. Ja.
Erik, wollen wir beide jetzt schon langsam so überschwenken zum
Ja.
Thema Grad der Behinderung? Denn
Gerne, ja.
da be beginn auch gern mal in deinem Prozess. Du hast das ja auch schon durch.
Genau.
Und ich glaube, dass du ganz, ganz, ganz viele Tipps für die Skolis und Kyphos da draußen hast.
Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ja, also mein Grad der Behinderung habe ich auch schon lange. Ich hätte müssen jetzt nachgucken, wann das Datum war. Unter anderem natürlich wegen Rückenprobleme, und da spielt das Korsett mit einer Rolle. Das kann ich an der Stelle schon sagen. Die Richtlinien für den Grad der Behinderung zu vergeben richten sich bei Skoliosen, Kyphosen und Korsettverordnungen und Trägerinnen und Träger danach, wie viele Abschnitte der Wirbelsäule sozusagen ruhig gestellt sind. Und da heißt es, glaube ich, in den Richtlinien, wenn drei oder mehr Wirbelsäulenabschnitte ruhig gestellt sind. So, jetzt kann man natürlich sagen, mit HWS, Brustwirbelsäule und LWS haben wir nur drei. Aber wenn man Steißbein und Kreuzbein dazu zählt, könnte man auch sagen, es sind fünf. Also wer ein Korsett mit Halsteil hat und das regelmäßig trägt, müsste meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein GdB von 50 und mehr bekommen. So, ich persönlich habe noch Hörbehinderung, Sehbehinderung, also bin eigentlich faktisch einäugig, und der Rücken und die Knie und so weiter. Und dann kam ich schon auf 70, ein GdB von 70 mit dem Merkzeichen G. Auf Merkzeichen, denke ich, kommen wir nachher auch noch. Und vor 5 Jahren kam noch eine Blasenkarzinomerkrankung dazu. Mittlerweile habe ich ein GdB von 90. Das ist, denke ich, aber ein ganz anderes Thema. Krebserkrankungen kriegen regelmäßig ein GdB von 50. Der ist aber oftmals zeitlich begrenzt, je nach Tumorscore. Ich sag mal, zwischen 2 und 5 Jahren wird das befristet. Das nennt sich Heilbewährung. Und wenn man danach krebsfrei ist, die ganzen Nachsorgeuntersuchungen sozusagen negativ waren, dann wird man in dem GdB, wenn man sonst nichts hat oder anführen kann, auch wieder herabgesetzt. Das so grundsätzlich zum GdB und Krebserkrankungen. Ja, und mein GdB ist jetzt bei 90 befristet, aber der 70er war unbefristet. Also wenn ich jetzt krebsfrei bin über die Jahre, denke ich, wird der nochmal auf 70 gehen, aber dann auch unbefristet sein. So viel zu meinen persönlichen GdB-Erfahrungen, was
Ja.
mein Körper anbelangt.
Und damals die 50%, die hast du dann mit deinem Korsett gleich bekommen, oder wie war denn da der Prozess? Weil ich denke, das ist ja auch relativ langwierig, oder?
Das ist tatsächlich langwierig. Also bei uns sind regelmäßig Monate Bearbeitungszeit, und kommt es natürlich darauf an, in welchem Bundesland man ist und an welchen Sachbearbeiter man gelangt. Ja, das war ein langer Prozess. Das fing natürlich auch mit einem GDB von 30 an, was dann ja noch keine Schwerbehinderung ist. Irgendwann ist der dann auf 50 hochgesetzt worden, weil ich immer wieder Änderungsanträge gestellt hatte. Und ich glaube tatsächlich, der Knackpunkt damals war, dass ich ein Bild von mir mit Korsett mitgeschickt habe. Ich hatte einfach vermutet, die können sich überhaupt nicht vorstellen und denken, es wäre irgendein Stützenmieder oder was. Und ich habe dann tatsächlich ein Bild mit Halsteil mitgeschickt und da ist es durchgegangen. Ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das vorweg schon mal, ich würde jedem empfehlen, der ein GDB beantragt, nicht nur eine Diagnose zu schreiben oder einen Arztbrief beizulegen, wo drin steht Skoliose, Grad XY, sondern die Auswirkungen zu beschreiben, für sich persönlich zu beschreiben, wo schränkt mich was im Alltag ein. Jetzt kann jeder sagen, ich habe Skoliose. Dem einen, der hat keine Beschwerden, der muss auch kein Korsett tragen, der andere trägt Korsett und ich sage nur mal ein Beispiel, kann deshalb die Schuhe nicht mehr binden. Ne? Solche Kleinigkeiten, natürlich auch größere Dinge, wie zum Beispiel Lungenfunktionseinschränkungen und so, die genau beschreiben, so genau wie möglich. Ich meine, man muss ja nichts dazu erfinden, aber man muss ja auch nichts verschweigen. Und dann die Einschränkungen gut beschreibt, natürlich mit ärztlichen Attesten, Gutachten und so weiter belegt, dann sollte das der beste Weg sein, ein GDB zu erhalten, wenn man das möchte.
Genau, da kommen wir ja dann eben auch zu dem Punkt, ob man das möchte, ob man das nicht möchte, was einem das auch unter Anführungszeichen dann bringt. Hast du da lange überlegt, ob du das beantragen sollst?
Nein, für mich tatsächlich war das kein langes Überlegen. Zum Beispiel in Rehas ist ja immer auch eine Sozialberatung vor Ort. Da war das dann schon Thema und ja, für mich war das kein Stigma. In dem Zusammenhang kann ich schon erwähnen, viele Leute hadern da mit sich, weil man als betroffene Person, denke ich, zuerst im Kopf für sich klar werden muss, will ich das, ne? Will ich? Ich sage es mal übertrieben provokant, den Stempel einer Schwerbehinderung haben. Ne? Für viele ist das stigmatisierend. Ich denke, heute in der Gesellschaft sollte man über den Punkt hinweg sein. In der Arbeitswelt ist es oftmals sogar von Vorteil, ein GDB zu haben.
Das ist also auch eine Sache, über die ich sehr, sehr lange, auch nach der letzten Podcast-Folge, wo es ja eher über GDB-Beantragung auch in Österreich ging, nachgedacht habe. Denn ich finde, es gehört schon sich selbst gegenüber auch eine ziemlich große Portion Ehrlichkeit dazu, mal, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, sich mal auch selber die Notizen zu machen, hey, wo schränkt mich das eigentlich überall ein? Weil, also mir fällt das ja gar nicht mehr auf. Also du weißt ja, ich bin ja genauso mit Erwachsenenkorsett überzeugt davon. Ich habe unfassbare Erfolge damit erzielt. Ja, möchte schauen, was noch mehr möglich ist einfach im Erwachsenenalter. Aber es gibt natürlich auch die, also Schattenseiten ist jetzt zu viel, aber es sind einfach so Kleinigkeiten, Dinge im Alltag, die ich anders mache oder mir anders Gedanken auch darüber mache und mir dann überlege, okay, und wie trage ich das jetzt? Und dann sitze ich wieder im Vorzimmer und denke mir, ah, verdammt, die Schuhe, genau. Und versuche mich da irgendwie so runterzubeugen oder Wäsche ausräumen von der Waschmaschine, die unten ist, diese ganzen Dinge, die halt auch schwerer fallen. Und da gehört schon eine. Ja, ziemlich finde ich eine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber auch dazu zu sagen, okay, wow, aber schau mal, was ich alles schon anders mache in meinem Alltag oder verändert habe. Und oftmals finde ich, fallen das ja auch den Familienmitgliedern fast mehr auf als sich selbst, also als einem selbst.
Ja, absolut, hast du recht, ne? Kann ich nur schreiben. Man muss das für sich selber wissen. Man kann aber auch einfach sagen, wir Betroffene, die sind einfach chronisch krank. Das ist ja nicht, ich sage mal jetzt, ein Beinbruch, der in 6 Wochen verheilt ist. Ne? Auf sowas zum Beispiel bekommt man kein GDB, ne? Obwohl man in den 6 Wochen natürlich tierisch behindert ist. Ne? Ich sage mal so, wie es ist. Aber es geht ja hier um chronische Erkrankungen, die deutlich länger als 6 Monate dauern und dann gibt es erst ein GDB. Ne? Ja.
Ja, jetzt hast du vorhin auch schon, da würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, diese magische Grenze mit den 50% angesprochen. Kannst du es da auch noch ein bisschen mitnehmen?
Klar. Also den schwerbehinderten Status hat man erst mit dem GDB von 50. Ne? Landläufig sagt man manchmal auch 50%, aber es nennt sich GDB, Grad der Behinderung von 50. Was darunter ist, 40, 30, 20, ist man noch nicht schwerbehindert. Man hat dann ein GdB von Zahl X, aber man ist formal noch nicht schwerbehindert. Man hat auch mit dem GdB von 20, 30 und 40 keine Vorteile, außer einem geringen Steuervorteil. In Deutschland sprechen wir hier beim GdB von 20, das fängt bei 384 Euro im Moment an, den man als Pauschbetrag bei der Steuererklärung angeben kann. Und das staffelt sich dann, wenn man GdB von 100 hat, sind das fast 3.000 Euro, die man als Pauschbetrag angeben kann. Mhm. Ja, aber du sagst das richtig, die GdB von 50 ist sozusagen die Hürde, die Schallgrenze. Darüber ist man dann offiziell schwerbehindert. Was man vorher machen kann, bei 20 oder bei 30 und 40, man kann sich bei der Arbeitsagentur in Deutschland gleichstellen lassen. Das dient in erster Linie zum Erhalt oder zum Erwerb eines Arbeitsplatzes. Dann ist man einem behinderten Personenkreis gleichgestellt, hat auch dann einen erhöhten Kündigungs- und Versetzungsschutz. Das ist eigentlich den Vorteil, den man dann mit einer sogenannten Gleichstellung hat. Mhm. Aber den Sonderurlaub, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, den hat man dann mit der Gleichstellung noch nicht. Es geht dann eigentlich um den Kündigungsschutz in erster Linie oder um den Erwerb eines Arbeitsplatzes, weil oftmals sind Arbeitgeber, hauptsächlich größere Firmen, wir reden hier bei Firmen über 20 Beschäftigte, die sind ja gehalten, einen gewissen Prozentsatz, nämlich 5% der Beschäftigten als Schwerbehinderten einzustellen. Wenn sie das nicht tun, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. Und deshalb sind manche Firmen auch interessiert, jemanden einzustellen, der schwerbehindert oder gleichgestellt ist. Dann sparen sie nämlich die Ausgleichsabgabe zu zahlen.
Mhm, genau. Ja, und das, glaube ich, haben eben auch viele nicht am Schirm, weil sie vielleicht sogar im ersten Moment denken, ja, man könnte ja benachteiligt sein, weil der Arbeitgeber dann sagt, um Gottes Willen, das will ich nicht, weil die muss ja dann vielleicht öfter dann im Krankenstand oder wie auch immer. Aber diese Ausgleichsabgabe, genau, die haben wir natürlich nicht so am Schirm. Was passiert denn, wenn man diese Schallmauer durchbricht, so bei den 50%? Also was kommt dann noch hinzu?
Dann hat man sogenannte Nachteilsausgleiche. Und da gibt es verschiedenste bei den verschiedensten Arbeitgebern. Aber ich denke, der größte Nachteilsausgleich ist, und das ist, denke ich, am relevantesten für die betroffene Person, ist, dass man 5 Tage mehr Urlaub hat. Und das macht schon was aus. Und je nach Arbeitgeber oder Dienstherr werden noch Vereinbarungen getroffen, die darüber hinausgehen. Ich muss zum Beispiel in der Schule mit meinem Merkzeichen G keine Aufsicht mehr machen. Ne? Und das ist ja auch was. Ne?
Ah,
ich da nicht auf dem Schulhof rumlaufen muss, ist ja auch was.
Ne? Ja, absolut, absolut. Ja. Und du sagst ja auch, ich meine, wir haben es jetzt vorhin an deiner Geschichte schon gehört, bei mir haben wir es auch kurz gehört, wie viel Zeit natürlich da eigentlich drauf geht, ja, wenn man Experten konsultiert, die weiter weg sind, was wäre man dann eigentlich, wahrscheinlich im Krankenstand oder würde jemand sagen, ja, du kannst das selber einen Urlaubstag nehmen eben dafür. Mhm. Und das ist super schön, dass man da quasi, so wie du es ja auch gesagt hast, ein Nachteilsausgleich.
Genau.
Also ich finde immer so schwer, es eben als Vorteil zu bezeichnen. Ich glaube, ich habe das vorhin auch gemacht, deswegen habe ich schon gesagt, so unter Anführungszeichen Vorteil. Weil wenn man sich, glaube ich, mal ansieht, wie viele Arzttermine oder Check-up-Termine oder Therapietermine oder was auch immer wir eigentlich mehr haben, da kommt schon ordentlich was zusammen.
Du sagst es. Mhm. Und das Wort Vorteil wird oftmals von den anderen Personen, die nicht eine Schwerbehinderung haben, benutzt und sagen, du hast ja die Vorteile. Mhm. Sag ich, um das Gespräch ganz schnell zu beenden, sage ich dann, kein Problem, ich mache das, was ich jetzt sozusagen in deinen Augen als Vorteil habe. Du bekommst dann meine Erkrankung dafür. Und dann ist das Gespräch auch schnell beendet. Ne?
Cool.
Das was soll man da noch antworten? Ne?
Ja, absolut, genau. Ja, ich glaube, das ist den manchen Personen einfach gar nicht, die können das gar nicht so greifen. Wenn es einem gut geht und einfach mit chronischen Erkrankungen auch vielleicht im Freundes-Familienkreis noch nicht so viel zu tun hatte. Aber völlig richtig, da muss man den Ball schon noch so ein bisschen zurückspielen. Ja?
Und das ist, glaube ich, gerade bei Behinderungen, Erkrankungen, Beeinträchtigungen, egal wie man es nennen will, die nicht sichtbar sind. Ne? Wenn einer im Rolli sitzt, hat jeder Verständnis. Ich will nicht das Wort Mitleid in den Mund nehmen. Ne? Man hat Verständnis, dass man den nicht in den vierten Stock jagt. Ne?
Mhm.
Aber genauso gut kann einer einen Herzfehler haben, den kein Mensch sieht. Und er hat vielleicht auch Probleme, in den vierten Stock zu kommen. Ne? Und solche Dinge, da müssen wir, denke ich, einfach auch in der Gesellschaft noch dran arbeiten, dass auch nicht sichtbare Behinderungen Behinderungen sind. Ne? Und entsprechend ja, das auch publizieren. Und ja, es gibt mittlerweile, glaube ich, so ein Sonnenblumenschlüsselband, ne? Was auf unsichtbare Behinderung hinweist, und dann kann man das sich umhängen, wenn man zum Beispiel am Flughafen ist, und dann weiß jeder hier, der hat eine Behinderung, die vielleicht nicht sichtbar ist, aber er braucht vielleicht Unterstützung oder Hilfe.
Ja, cool. Ja, danke, das habe ich nicht gewusst. Das muss ich recherchieren. Das finde find ich ganz spannend. Du hast jetzt auch schon die Merkzeichen jetzt nochmal angesprochen. Lass uns da nochmal drauf eingehen.
Ja, also zusätzlich zu dem GDB, der mit einer Zahl beschrieben wird, gibt es sogenannte Merkzeichen. Die gängigsten sind zum Beispiel das G für je behindert oder beeinträchtigt und das, was dann etwas mehr ist, AG für außergewöhnlich gehbehindert. Da muss man tatsächlich dann aber, ich sage es mal plakativ, Rollstuhlfahrer sein. Ne? Und zum Beispiel nur mit dem Merkzeichen AG bekäme man bei uns in Deutschland den blauen Parkausweis, wo man dann auf den Behindertenparkplätzen parken darf. Alle anderen dürfen nicht auf Behindertenparkplätze, die müssen den blauen Ausweis haben. Und der wird auch nicht automatisch zugestellt, der muss auch extra beantragt werden bei der Behörde. Daneben gibt es noch Dinge, Merkzeichen wie zum Beispiel das BL für Blindheit, H für Hilflosigkeit, wenn man also auf Hilfe von einer Person angewiesen ist. GL für Gehörlosigkeit, für Taubheit gibt es noch, für Taubblindheit, ein B für Begleitpersonen, das ist oftmals, liest man dann, Begleitpersonen sind dort und dort eintrittfrei, solche Dinge. Manche können auch noch die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. Und es gibt tatsächlich auch noch sogar Merkzeichen, die nur für bestimmte Bundesländer sind. Also die Berliner haben zum Beispiel die haben eine Teilnahmeberechtigung bei Sonderfahrten. Aber frag mich jetzt bitte nicht mehr, unter welchen Voraussetzungen. Aber es gibt tatsächlich auch bundeslandsspezifische Merkzeichen und noch Dinge für Sondergruppen aus Kriegszeiten, ne, so Kriegsversehrte und so weiter. Wobei man natürlich sagen muss, die sterben jetzt so langsam auch aus.
Ne? Ja, die werden jetzt natürlich weniger. Ja. Und wir hoffen auch, dass es natürlich so bleibt.
Ja, klar.
Bei deinem Merkzeichen G jetzt, kennst du viele Skolis oder Kyphos, die auch das Merkzeichen G haben? Oder hast du das jetzt eher, auch weil du vorher noch schon angesprochen hast, Kniethematik etc.?
Ja, das hat tatsächlich eher mit Knieproblemen zu tun, wie das auf der Rücken ist. Aber es wird auch in dem Bescheid auch nicht genau unterschieden, das kommt von dem oder so. Die sind nur aufgezählt und mit einem Zahl hinten dran versehen. Und da kann man nicht sagen, was jetzt genau zu dem höheren Grad bzw. zu dem Merkzeichen geführt hat. Ich glaube aber auch, dass ich in der jetzigen Zeit das Merkzeichen gar nicht mehr bekäme. Also die Richtlinien, nach denen die GDBs und die Merkzeichen vergeben werden, werden regelmäßig, ich weiß jetzt, alle 3-4 Jahre angepasst. Und tatsächlich ändert sich natürlich auch die Medizin und die Technik. Und auch dadurch werden Dinge oder Erkrankungen, die früher automatisch ein GDB bekamen, deutlich weniger mit GDB beschieden. Ich sage zum Beispiel ein Beispiel, ein Diabetiker hat früher immer 50% bekommen. Und heute mit den Sensoren, mit den Apps, mit den Pumpen, sagt das Amt, das ist kaum noch eine Beeinträchtigung, hier hast du mal 30. Ne? Und dann ist gut. Kann ich jetzt gerade anfügen, oftmals, das ist die Erfahrung, geben die Ämter mal 30 oder 40 nach dem Motto, naja, dann habe ich den vom Tisch, auch hoffentlich ist er ruhig, kann ich natürlich, wenn der Arzt das befürwortet und mitspielt, nur dafür plädieren, in den Widerspruch zu gehen. Und in den meisten Fällen wird dann auch nach dem Widerspruchsverfahren ein GDB von 50 oder mehr raus.
Also ein langer Atem zahlt sich da auf jeden Fall aus, um es halt einfach auf jeden Fall mal zu probieren. Ja.
Ja.
Okay, Das heißt, wie funktioniert dann dieses Widerspruchsverfahren? Werden dann nochmal Dokumente eingereicht?
Ja, das wäre natürlich gut, wenn man weiterführende Dokumente hat, aber oftmals reicht es tatsächlich sogar, wenn man sagt, ich bin damit nicht einverstanden, ich sehe das anders und bitte um erneute Prüfung. Und siehe da, dann kriegt vielleicht einen anderen Sachbearbeiter auf den Tisch und es geht tatsächlich durch.
Ach so, okay, das kann also auch ohne quasi nochmal irgendeine neue Begründung oder neue Dokumente vorzulegen, das passiert auch manchmal.
Ja, ich war also jetzt vor kurzem, war mein Ausweis am Ablaufen. Und da dachte ich auch, naja, jetzt musst du alles nochmal einreichen und so weiter und so fort. Eine E-Mail hingeschrieben. 3 Tage später war der verlängerte Ausweis ohne neue Überprüfung, weil die Ämter völlig überlastet sind, geben die teilweise die Verlängerung einfach so pro forma mal für ein Jahr oder 2 raus. Also ja, da kann man auch mal Glück haben. Ja.
Absolut, ja. Ich kenne
Ansonsten.
übrigens auch nur so noch auch Horizont erweiternd, weil wir jetzt auch natürlich beide, sage ich mal, auf der konservativen Schiene unterwegs sind, aber vielleicht ja auch Skolis oder Kyphosuren, die operiert sind. Ich kenne auch operierte Skoliose-Betroffene, die einen GDB haben. Also auch das ist
Natürlich.
natürlich eine Möglichkeit, ganz klar, weil ich meine, du bist halt da nicht in einem Korsett, aber du hast natürlich die Wirbelsäule versteift. Und je
Genau.
nachdem auch, wie weit die Versteifungsstrecke ist und wie weit das natürlich auch runter in die Lendenwirbelsäule, Schrägstrich, manchmal ja sogar ins Becken geht, gibt es ja da auch Möglichkeiten und das kann man auch auf jeden Fall am Schirm haben.
Ja, auf alle Fälle. Das ist ja eher sogar noch ja, eingreifender im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und ich sage immer, wir können unser Korsett ausziehen. Ne? Versteifung ist für immer drin, die ganze nicht mal gerade beiseite legen. Ne?
Ja.
Insgesamt zu dem Antragsverfahren vielleicht noch ein paar Worte. Also bei uns wird das übers Landesamt für Soziales gemacht in Rheinland-Pfalz. In anderen Bundesländern nennt sich das Versorgungsamt. Da muss jeder für sich gucken. Aber das findet man online. Wenn man dann die entsprechenden Schlagworte eingibt, kann man die Anträge auch online ausfüllen und die dann entsprechend einreichen. Bitte vorab mit den behandelten Ärzten reden, dass sie einen unterstützen in dem ganzen Verfahren, weil spätestens, wenn der Antrag dann in dem Amt vorliegt, wendet sich das Amt an die Ärzte und fordert Gutachten an. Wenn man die vorab schon mitschickt, ist das natürlich von Vorteil. Dann könnte es etwas schneller gehen. Und ja, Stichwort Arzt, wenn der sagt, ach ja, das machen wir auf jeden Fall, das steht Ihnen zu und so weiter, dann kann man den Weg gehen. Wenn der natürlich schon kritisch sagt, ach, ich weiß nicht, und ob das ein GDB gibt, dann ist das natürlich auch schon eine Grundeinschätzung und ja, man kann dann wahrscheinlich raushören, dass er einen nicht unterstützen wird. Dann kann man es natürlich selbst probieren, aber dann ist die Hoffnung eher gering. Ja,
Ja,
der Arzt
also.
hat ja tatsächlich die medizinische Expertise und kann das auch etwas einschätzen.
Also auf jeden Fall schon vorfühlen bei seinen behandelnden Ärzten, das wäre schon eine gute Sache, bevor man dann natürlich diesen Weg geht mit Antrag und eventuell dann Widerspruch und so weiter und so fort, dass man da quasi auch gut begleitet ist, wenn man den Weg gehen
Genau.
möchte. Gibt es eigentlich, Erik, auch offizielle Stellen? Weil das, was du jetzt hier machst, ist eigentlich schon fast quasi ja wie eine Beratung unter Anführungszeichen, einfach diese Informationswissensweitergabe, ja, was möglich sein könnte. Gibt es da auch Stellen in Deutschland, an die ich mich hinwenden kann, die mich auch einfach nur mal zusätzlich mal mitnehmen in dem Thema, so wie du das jetzt getan hast, aber vielleicht dann ein bisschen spezifischer natürlich auch auf den Fall eingehen können?
Ja, also zum einen, wenn man in einer großen Firma oder in einer Behörde arbeitet, gibt es natürlich dort die Schwerbehindertenvertretung. Ich vergleiche das immer mit dem Personal- oder Betriebsrat. Das ist ja auch die Personalvertretung. Und die Schwerbehindertenvertretung ist auch eine Personalvertretung, genau für den Kreis des Personals. Da kann man sich natürlich hinwenden. Sollte man das nicht haben, gibt es natürlich auch unabhängige Beratungsstellen, und zwar Sozialverbände. Namhaft in Deutschland ist der VdK, aber es gibt auch noch andere Sozialverbände, die einen da beraten. Da muss man natürlich Mitglied sein. Das kostet dann auch einen Mitgliedsbeitrag. Aber die haben tatsächlich Anwälte oder zumindest sehr gut geschultes Personal, was einem da weiterhilft, auch in der Antragstellung. Ansonsten ist es oftmals, hatte ich vorhin schon erwähnt, in Reha-Kliniken eine Sozialberatung. die dort auch unterstützend tätig sind, manchmal sogar den Antrag für einen stellen. Ne?
Ah ja, okay. Ja. Gut, weil ich glaube, wenn jemand den Weg gehen möchte, ist es natürlich gut, wenn man irgendjemanden hat, der einen begleitet und einen eben, so wie du uns jetzt auch vor vielen Sackgassen bewahrt hast, dann quasi noch vielleicht ein paar mehr ja, Wissen sich einfach aneignen kann, ein paar mehr Informationen noch hat, bevor man sich dann entscheidet, okay, macht man das oder macht man das nicht. Boah, Erik, das war jetzt ein wahres Feuerwerk an Informationen. Ich danke dir vielmals, dass du dir da auch die Zeit genommen hast, und das jetzt
Ja,
auch
gerne.
so wirklich, also wie ich finde, total verständlich und übersichtsmäßig und überblicksmäßig da jetzt ja, mitzugeben auf unseren Weg. Jetzt aber am Schluss möchte ich dich auf jeden Fall nochmal fragen, gibt es denn eine Sache, die du den Skolis und Kyphos noch da draußen mitgeben möchtest? Vielleicht irgendwas, was wir jetzt noch gerade auch vergessen haben, drüber zu sprechen?
Ja, ich kann eigentlich nur sagen, versucht euren Weg zu finden, gerne mit allen konservativen Möglichkeiten. Eine OP läuft nicht weg. Die kann auch noch in ein paar Jahren geschehen, und versucht alles, was möglich ist, was nicht so invasiv im Körper eingreift. Ja, und was im Grad der Behinderung angeht, muss jeder, denke ich, für sich selber rausfinden, ist das was für mich? Kann ich damit leben, den Stempel zu haben? Ich sage es mal so, wie, ne, wie es manche empfinden. Ich sehe es nicht als Nachteil an, und ja, versucht es einfach. Es kann nur von Vorteil sein, glaube ich.
Super. Erik, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich auf die, ich weiß, dass unser Kontakt nicht abbrechen wird, auf die nächsten Wochen, Monate und hoffentlich auch Jahre, in denen wir uns auch noch regelmäßig sehen bei unseren Online-Treffen.
Ja, gerne.
Habt einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.